Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Ja, es kann also gut sein, dass auch Sie zu diesen Leuten mit einem geleasten Auto gehören. Schliesslich gibt es in den letzten Jahren immer mehr davon auf der Schweizer Strasse. Experten sagen allerdings, Leasing, das lohnt sich vielleicht für die Fahrzeugflotte von einer Firma. Für Private rechnet sich's nicht. Hören Sie selber im Beitrag vom Espresso-Redakter Matthias Schmid.
Der Marco Scherer vom TCS sagt es gerade raus. Er rät Privatpersonen vom Autoleasing ab. Viele Leute vergessen, dass die Leasingrate nur einen Teil der tatsächlichen Kosten ausmacht.
Eine Faustregel ist, dreimal die monatliche Leasingrate entspricht etwa den totalen Fahrzeugunterhaltskosten im Monat.
Unter dem Strich kommt ein geleastes Auto etwa 10-15% teurer als es kauft. Das wird auch mit der Werbung natürlich verschwiegen und so leasen jeden Monat Tausende in so ein angebliches Schnäppli. Für Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz ist klar, auf wen die Werbung abzielt.
Es ist ganz klar jemand, der sich nicht leisten kann, dass man einfach so viel Geld ausgeben kann für ein Auto. Vielfach ist es auch noch so, dass es relativ teure Auto mit relativ günstigen Monatsraten locken und damit halt einfach auch die Leute ein bisschen in den Fall reinlocken und sagen, oh, so ein schickes Auto kann ich mir eigentlich problemlos leisten mit einer solchen kleinen Leasingrate.
Beim Traum vom schicken und teuren Auto setzt offenbar die Vernunft aus. Dabei gibt es auch hier einen logischen Grundsatz, sagt der Direktor vom Automobilclub der Schweiz, ACS, Niklaus Zürcher.
Ein Leasing darf einem nicht dazu verleiten, ein Auto zu kaufen, das man nie, aber auch gar nie würde kaufen, wenn man den Neupreis müsste auf den Tisch legen.
Das, was Leasing teurer macht, als es auf den ersten Blick erscheint, sind, wie schon angetönt, Details im Vertrag. Der TCS-Fachmann Marco Scherer zählt ein paar Beispiele auf, angefangen bei der Autoversicherung.
Also man muss Vollgas machen. Man ist auch gebunden darum, immer das Auto zu einem Markenvertreter zu bringen. Man muss die vom Importeur vorgeschriebenen Serviceintervalle fix einhalten.
Im Leasingvertrag steht auch die Kilometerzahl, die man mit dem Auto maximal fahren darf. Sind es am Schluss mehr, zahlt man bis zu 50 Rappen pro zusätzlichen Kilometer. Und es gibt noch weitere Einschränkungen im Leasingvertrag, sagt der ACS-Direktor Niklaus Zürcher.
Zum Beispiel kann drinnen stehen, dass man nicht irgendjemand drittes darf Auto fahren mit dem Fahrzeug. Ein anderer Faktor ist, es gibt unter Umständen Einschränkungen, dass man mit so einem Fahrzeug nicht ins Ausland darf.
Man muss also genau wissen, wie man das Auto brauchen will und prüfen, ob die Bedürfnisse mit den Vertragsbestimmungen zusammenpassen. Das ist halt die Folge davon, dass einem das geleaste Auto ja nicht selber gehört, sondern einer Bank oder einer Leasingfirma. Richtig teuer wird das Leasing dann, wenn man vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen will. Das hat damit zu tun, dass ein neues Auto in den ersten Monaten am meisten an Wert verliert, rechnet der ACS-Direktor Niklaus Zürcher vor.
Wenn ihr im Extremfall ein Leasing abmacht für 5 Jahre und nachher nach 3 Monaten merkt, dass ihr jetzt das Fahrzeug gar nicht vermögt, dann hat das Fahrzeug in diesen 3 Monaten statt 100% noch 65% Wert. Und diese Differenz, die müsst ihr einem Besitzer, nämlich der Leasingfirma, erstatten. Und das ist das, was es so teuer macht, wenn man aus einem Leasingvertrag aussteigen
will. Aber wenn man das Auto ganz normal nach dem Ablauf der Leasingfrist zurückgibt, kann es nochmal einschenken, warnt der Marco Scherer vom TCS.
Also einfache Parkschäden können dort schon einen enormen Einbuss erzeugen. Man muss nicht einmal etwas dafür können. Also jegliche Elemente, die nicht zu normalen Gebrauchsspuren gehören, werden abgezogen oder muss man zurückzahlen werden, Rückgabe.
Ein weit verbreiteter Irrtum ist auch, dass einem das Auto nach dem Leasing automatisch gehört. Stimmt's nicht. Das muss speziell im Vertrag abgemacht sein. Und das Auto ist dann nicht einfach gratis. In der Regel muss man noch einen Restwert zahlen.
Der Matthias Schmid. Leasing lohne sich für Private also nicht, sagen Autoverbände und Konsumentenschützer. Was sagt die Leasingbranche dazu? Es stimme zwar, dass man beim Leasing zum Autopreis an einen Zins zahlt, sagt Markus Hess, der Geschäftsführer vom Schweizerischen Leasingverband, aber...
Wenn man sagt, es sei teurer, als dass man ein Auto kaufen, sollte man heute immerhin bedenken, wir haben ganz einen grossen Preiszerfall auf dem Occasionsmarkt. Der Private, der kauft, ist dem voll ausgesetzt. der Leasingnehmer kann am Schluss von der Leasingtour das Auto anstellen und kann den Preiszerfall der Leasinggesellschaft überlassen. Das ist immerhin auch ein Effekt vom Leasing, der sich heute sehr deutlich zeigt. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, ist, man tut nicht nur als Geschäft, wenn man Leasing macht, sondern auch als Private, seine liquiden Mittel schonen.
Wer leist, müsse nicht sein ganzes Ersparten ins Auto stecken, sondern hat es weiterhin für anders zur Verfügung. Gerade in diesem Punkt sieht die Stiftung für Konsumentenschutz aber eine Alternative. Statt ein Auto leisen, soll man doch direkt mit dem Garagisten einen Abzahlungsvertrag machen. Da zahle ich mir auch Raten, können bei den Bedingungen aber mitreden und das Auto gehört einem am Schluss wirklich selber. Darf man mit den Händen tasten, ob Früchte und Gemüse im Laden reif sind? Diese Frage die spaltet DRS1-Hörerinnen und Hörer. Wir haben darum gestern im Konsummagazin Espresso Ihre Ideen gesucht, wie man beide Bedürfnisse unter einen Hut bringen kann. Das Bedürfnis von denen, die Wände drücken, um zu schauen, ob etwas reif ist. Und das von denen, die das einfach unhygienisch finden. Ein Haufen Hörerinnen und Hörer haben an espresso@drs1.ch geschrieben. Zum Beispiel haben sie geschrieben, in Italien, in Frankreich oder in den USA hat es amix dünne Plastikhändchen in den Gemüse- und Früchteabteilungen. Die müssen wir dann anziehen, um die Reife der Früchte zu prüfen. Ab und zu sehe ich mir das auch schon in der Schweiz. Die Elisabeth Haab von Ittigen bei Bern, die weiss sich auf eine andere Art zu helfen.
Ich nehme so ein Säckchen, das dort aufgehängt ist im Laden. Es ist an jedem Laden so, ein Säckchen zum Einpacken. Und dann tue ich das über die Hand stülpen. Und dann tue ich so die Früchte abtasten. So wie es nötig ist. Dort, wo ich es sehe von Augen, dort nehme ich es einfach so.
Was die Hygiene betrifft, dürfen Sie allerdings von so Plastikhändchen und Plastiksäckchen nicht zu viel erwarten. In der Sommerserie, das wäre doch etwas für die Schweiz, hat das Konsummagazin Espresso vor 3 Jahren die Idee schon einmal zur Diskussion gestellt mit diesen Plastikhändchen. Und der Zürcher Kantonschemiker Rolf Etter hat dort schon relativiert, dass Früchte und Gemüse wegen diesen Händchen viel hygienischer wären.
Die Produkte, die man davon redet, das sind Produkte, die roh vom Feld oder vom Baum kommen. Die sind schon mehrfach ohne Händchen angelangt worden. Sie sind in der Natur raus gewesen. Die sind nicht steril. Die können auch nicht steril im Laden sein. Und da muss man sich auch bewusst sein, wie man sie dann zu Hause verarbeitet.
Vor dem Essen soll man Früchte und Gemüse zu Hause drum sowieso gründlich waschen. Der Kantonschemiker Rolf Etter hat allerdings auch gesagt, dass Früchte und Gemüse nicht wirklich taugen, zum Krankheitserreger übertragen. Viren und Bakterien, die überleben darauf in der Regel nicht lang genug. Ja, und selber findet der Rolf Etter nicht wirklich gut, dass Kunden an Früchte und Gemüse herumdrücken. Durch das Drucken, sagt er, gehen die Produkte kaputt. Und mit Plastikhändchen im Gestell lassen die Leute ja sogar noch dazu ein, um die Esswaren anzutöpeln. Ja, diesen Beitrag mit seinen Aussagen aus dieser Espresso-Sommerserie, den können Sie bei uns im Internet nochmal hören. Sie finden ihn auf drs1.ch unter Espresso. Es ist 8:45, Sie hören Espresso auf DRS1. Zugegeben, wenn ich jetzt vom Grillieren rede, Sie schauen zum Fenster aus, dann denken Sie kaum, oh, das wäre jetzt etwas für den Abend. Aber, kann ich sagen, fürs nächste Wochenende sieht sehr gut aus. SF Meteo verspricht Sonne und Wärme. Sie können also einen Grillplausch planen. Und was dann auf den Grill gehört an dem Wochenende, ein Feinstück Fleisch zum Beispiel, eine Wurst oder Gemüsestreifen, das können wir uns amigs lustvoll im Voraus überlegen. Was aber gehört unter den Rost? Holzkohle oder Holzkohlebrücke oder Gas? Mein Redaktionskollege Florin Meissen hat den Grillweltmeister Reini Bischof bei ihm die Heiz Niedertüfen im Appenzellerland zum Fachsimpler getroffen. Ihn hat interessiert, was kommt eigentlich beim Profi unter den Grillrost?
Die Holzkohle brauche ich vor allem fürs direkte Grillieren. Das heisst, wenn ich Würste mache, wenn ich vielleicht einmal ein Steak mache oder so, dann tue ich direkt grillieren.
Das heisst direkt auf der Glut?
Das heisst direkt auf dem Rost, über der Glut, mit einer grossen Hitze. Und das indirekte Grillieren, das mache ich mit der Brücke. Sobald ich dort Glut habe, verteile ich es auf links und rechts. Verteilen. Und in der Mitte kommt eine Tropfschale rein mit Flüssigkeit. Da kann man Bier, Wasser, Wein, Orangenschäume, man kann Saft nehmen, ist eine Art fast gleich, einfach Flüssigkeit muss drin haben. Da habe ich frische Kräuter drin und der Rost kommt dann drauf und der Braten, den ich drauf mache, der ist über dieser Tropfschale und dann habe ich keine Marinade, die mir in die Glut runtertropft, ich habe keinen Rauch und habe da, wenn ich beim indirekten Grillieren ist, dann der Deckel drauf und dann habe ich dort einen sehr gutes Raumklima.
Also es entsteht eine Art ein Dampf wie in einem Steamer.
Ja, das kann man so sagen. Und die ätherischen Öle von diesen Kräutern gehen dann raus und die haben dann wirklich einen Steamer-Effekt. Also, und ein sehr, sehr gutes Garklima im ganzen Garraum.
Und das Fleisch kann nicht anbrennen, wie beim direkten Grillieren über der Glut. Bleiben wir noch schon beim direkten Grillieren. Die machen sie zum Beispiel Steaks drauf, haben sie gesagt. Oder Würste. Jetzt viele Leute tun einmal den Deckel drauf. Was ist besser beim direkten Grillieren? Sollen wir mit Deckel oder ohne Deckel?
Also beim direkten Grillieren kommt gar nie ein Deckel drauf. Bei den Würsten, wenn ich dort einen Deckel drauf mache, dann wird die Haut lederig und die Haut kann ich nicht essen. Und wenn ich ein Steak mache, darf ich auch nicht den Deckel drauf tun. Wenn ich den Deckel drauf schaue, dann sehe ich nicht zum Fleisch. Und das ist gerade nochmal falsch.
Jetzt sagen ja viele Leute, ach, auf der Kohle, auf der Glut, das wird doch einfach besser, das Fleisch, wie im Gasgrill. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein bisschen eine Philosophie. Die einen glauben an das und die anderen an das andere. Also ich für mich selber, wenn ich am Grillierer bin, dann habe ich Zeit. Und dann nehme ich mir die Zeit. Und dann, ich tue halt gerne Führen und darum arbeite ich mit Holzkohle oder mit Holzbricke.
Aber wirklich am Geschmack rausschmecken, schmecken Sie keinen Unterschied?
Das ist eine schwierige Sache. Also nach Gas schmeckt es sicher nicht. Und wenn einer das Fleisch mariniert hat und indirekt grilliert auf dem Gasgrill, wird das ebenso gut.
Also man kann nicht sagen, Gasgrill ist Grillieren zweiter Klasse?
Nein, absolut nicht. Das kann man nicht sagen. Es gibt einfach eine Philosophie. Der eine ist ein Typ wie ich, der gerne ein bisschen fühlt. Der arbeitet mit Holzkohle. Und der andere, der sagt, wenn ich jetzt abends heimkomme und noch schnell etwas machen will, der nimmt halt den Gasgrill und dann macht er dort sein Fleisch auf dem Gasgrill. Das ist gar kein Problem.
Jetzt gibt es ja auch so Tricks beim Gasgrill, dass man noch ein bisschen Buchenholz irgendwie beimischt oder in einem Schälchen. Nützt das etwas dann?
Das kann man machen. Es gibt sogenannte Smoky Box, wo man Pellets rein tun kann. Und da wird dann verschlossen. Und da legt man dann direkt unter den Rost. Und mit der Zeit fängt dann an, fängt das Zeug an Motten dort rein und dann habe ich auch so einen Rauchgeschmack. Die keine Smokybox haben, die können eine Alufolie nehmen, können Zegmehl dort rein tun oder Chips. Sei da von alten Weinfässern oder Jack Daniels Fässer, was auch immer. Dann kann man die dort rein tun und dann muss man die Folie muss man ganz gut einpacken, 3-4 Mal. Und dann macht man ein paar Löchli drin und dann kann man das so auch in den Grill rein tun. Und dann habe ich auch so ein bisschen Rauch und ein bisschen Raucharoma.
Also, wir haben vom Weltmeister gelernt, Holzkohle-Feeling gibt's auch auf dem Gasgrill. Der Grillweltmeister Reini Bischof, der hat dem Florin Meissen dann auch noch erklärt, wie man einen Holzkohlegrill am besten anzündet und was eigentlich das Geheimnis ist vom sogenannten Anzündchemie. Das Interview, das finden Sie exklusiv bei uns im Internet auf drs1.ch unter Espresso. Und in unserer Partnersendung Kassensturz auf SF1, da erfahren Sie heute Abend, was der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Holzkohle- und Brickepackungen, die Sie so in der Ladengestell finden. Zum Beispiel hat der Test gezeigt, gibt es Sorten mit bis zu 10% Kohlenstaub statt Kohlenstückchen im Papiersack. Und der Test bestätigt, Bricken brennen deutlich länger als Holzkohle. Aber auch bei den Bricken gibt es noch grosse Unterschiede. Eine Sorte hat im Test besonders lang und gut brennt. Welche das ist, das sehen Sie heute Abend um 5 ab 9 Uhr am Fernsehen im Kassensturz auf SF1.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.